Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm. Heute begrüßen wir ausnahmsweise keinen Gast, sondern wir begrüßen ein Fachthema, nämlich das Thema Sinn und oder Unsinn der Holding GmbH. Anlass ist, dass wir heute außerhalb unserer normalen Podcast-Reihe ein Podcast-Spezial aufnehmen, und zwar im Zusammenhang mit dem von uns am 3. April 2025 angebotenen Speed-Dating-Tag, Speed-Date Your Anwalt. Und da veranstalten wir von Streckmark Schwedhelm aus in unserem Kölner Büro einen Tag, an dem wir 6 Themen diskutieren möchten, 6 Themen vorstellen möchten und das mit Impulsvorträgen und dann aber auch mit der Gelegenheit zu Einzelgesprächen zu diesen Themen. Die Themen sind die Unternehmensnachfolge, der Unternehmensverkauf, die Immobilien GmbH, die Holding GmbH, dann der Wegzug der Unternehmerfamilie und die Mitarbeiterbeteiligung. Das sind die 6 Themen, die wir an dem Tag ein wenig beleuchten möchten, wie gesagt, einmal mit Impulsvorträgen, aber dann eben auch mit der Gelegenheit für Unternehmerinnen und Unternehmer mit oder ohne ihren Beraterinnen in Dualgesprächen.
Genau, und ich bin schon ganz gespannt, Burkhard, denn wir haben uns versucht, das so ein bisschen frischer aufzusetzen, dass man wirklich im 1-zu-1-Gespräch mit dem Anwalt, face-to-face sozusagen mit dem Unternehmer und gerne auch mit dem Steuerberater oder Steuerberaterin eben diese 5 Themen oder 6 Themen beleuchten kann. Und das Ganze wird eben mit Impulsvorträgen abgerundet. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und einer der Themen, die wir heute beleuchten, wird an dem Tag auch besprochen werden. Nämlich, wie du schon gesagt hast, Sinn oder Unsinn der Holding.
Und warum besprechen wir heute dieses Thema in Form eines Podcasts? Wir haben ja einen weiteren Podcast-Spezial in diesem Zusammenhang auf den Weg gebracht, im Zusammenhang mit unserem Speed-Dating-Tag. Das ist die Immobilien GmbH. Ja, weil wir in den sozialen Medien diese 6 Themen zur Abstimmung gestellt haben. Und dann wurden genau diese beiden Themen aus den 6 Themen herausgeschält, mit dem Wunsch dazu, einen kleinen Podcast-Spezial anzubieten. Und diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach. Die Anmeldung zu dem Speed-Dating-Tag, die findet dann in den Shownotes zu unserem Podcast statt. Da gibt es den entsprechenden Link, über den Sie sich anmelden können.
Genau, ja. Das Thema, was wir heute haben, wir hatten ja schon vorher so ein bisschen gescherzt, was in unserer Umfrage wohl auf Platz 1 und 2 landen würde. Wir hatten noch andere Themen zur Auswahl gestellt und wir haben Recht behalten. Ne? Zum einen Immobiliengesellschaft, andererseits die Holding. Das umtreibt ja die sozialen Medien, die Darstellung überhaupt, wenn man auf YouTube unterwegs ist. Und das umtreibt aber auch natürlich den steuerlichen Berater, weil es für beides, Immobiliengesellschaft, aber auch Holding, ja sehr sinnvolle Einsatzgebiete gibt, aber die Mandanten auch zu Recht danach fragen. Und ja, Burkhard, das wollen wir so ein bisschen beleuchten heute.
Ja, und ich will vielleicht mal ein bisschen kritisch, vielleicht auch so sogar sarkastisch am Anfang sagen, in den sozialen Medien wird derzeit sowohl die Immobilien GmbH als auch die Holding GmbH so als Sau durchs Dorf getrieben. Und das ist dann auf einmal ein Modethema, was aufkommt. Und da wollen wir heute bezogen auf die Holding GmbH ein paar Aspekte beleuchten, ob das tatsächlich zu Recht durchs Dorf getrieben wird, dieses Modell, oder ob es möglicherweise überhaupt keinen Sinn macht. Sinn und oder Unsinn der Holding GmbH. Ja, starten wir doch mal mit einer Konstellation, Markus, in der aus unserer Sicht die Holding GmbH Sinn macht. Das ist nämlich der Fall, dass wir eine junge Unternehmerin oder einen jungen Unternehmer haben, die jetzt ihr Unternehmen aufbauen und sich überlegen, in welcher Rechtsform mache ich das denn am besten?
Genau, ne? Und je nachdem, welche Unternehmensentwicklung man erwartet, also gerade wenn man überlegt, Mensch, wir haben hier also eine gute Geschäftsidee, einen guten Business Case, das könnte sich mittelfristig doch in einer eklatanten Steigerung des Unternehmenswertes aus- oder widerspiegeln, dann kann, und es wird ja in der Praxis auch seit vielen Jahren eben gelebt, auch die Holding das Mittel der Wahl sein, dass man eben eine operativ tätige Kapitalgesellschaft hat, die eben im Wert sukzessive steigt und die Anteile werden nicht von der natürlichen Person, sondern von einer drüber gestülpten Muttergesellschaft, also auch in der Kapitalgesellschaft gehalten. Und der Clou ist, sowohl wenn dann laufende Dividenden kommen, ich glaube, da tragen wir bei den meisten Hörern hier Eulen nach Athen, aber auch wenn dann mal ein Exit-Gewinn durch Verkauf der Anteile der Tochtergesellschaft erzielt wird, dann haben wir eben das Schachtelprivileg, das heißt im Grundsatz 0,75% Körperschaftssteuer und dann je nach Hebesatz eben nochmal auch die 0,75 oder etwas mehr eben Gewerbesteuer, also summa summarum eine 1,5-prozentige Steuerbelastung. Jetzt könnte das Märchen eigentlich schon vorbei sein, ist es aber nicht. Ne? Denn zur Wahrheit gehört auch, dass dann das Geld in Anführungszeichen erstmal in der Holding angekommen ist. Und da beginnen ja eigentlich erst die Überlegungen, ob und wann eben eine solche Holding Sinn machen kann.
Ja, denn die Konstruktion, dass wenn wir unsere junge Unternehmerin oder unseren jungen Unternehmer haben, die wirklich ein Unternehmen aufbauen, von dem sie sagen, ich will kurz- oder mittelfristig verkaufen. Und die dann eben keine sonstigen Steuerprivilegien hätten, wenn sie es als Einzelunternehmen betreiben würden. Die gründen jetzt die Holding GmbH. Die Holding GmbH gründet die operativ tätige Gesellschaft. Und jetzt kommt nach 5, 6 Jahren tatsächlich der Exit und die Holding GmbH verkauft die Anteile an der operativ tätigen Tochterkapitalgesellschaft. Und dann hast du völlig zu Recht gesagt, dann liegt das Geld in der Holding GmbH mit einer Steuerbelastung von ungefähr 1,5%. Was ja sehr attraktiv klingt, aber es ist natürlich noch nicht bei der natürlichen Person angekommen. Wenn aber der Plan ist, ja, es soll dann wieder reinvestiert werden oder beispielsweise, das ist die Pensionskasse für Ausschüttungen in vielen, vielen Jahren, wo dann der persönliche Steuersatz sehr niedrig ist, dann kann diese Holding GmbH tatsächlich Sinn machen. Es stecken natürlich auch Zinseffekte darin, denn eine weitergehende Besteuerung über die 1,5% auf den Veräußerungsgewinn hinaus findet eben nur statt, wenn dann tatsächlich aus der Holding GmbH an die Unternehmerin oder den Unternehmer auch tatsächlich ausgeschüttet wird. Und das kann von diesen eben sehr gut gesteuert werden.
Was ich ja auch bei der Beleuchtung der Frage, Mensch, in welcher Rechtsform bin ich unterwegs oder will ich unterwegs sein, auch immer mitgedacht werden sollte, ist die Frage, wenn ich später mal verkaufe, ist das eher wahrscheinlich, dass ich alles in einer Kaufpreissumme kriege oder möglicherweise über mehrere Jahre mit variablen Kaufpreisbestandteilen? Denn gerade beim Exit spielt ja generell die Kapitalgesellschaft oder im Besonderen das Kapitalgesellschafts-Holding-Modell seine Stärken aus. Also wenn wir nun mal ganz kurz in den Einzelbetrieb als Option oder in die Mitunternehmerschaft gehen, also gewerbliche oder freiberufliche Personengesellschaft, und ich verkaufe da meine Anteile oder den Betrieb, dann brauche ich ja ganz viele Voraussetzungen, um eine Steuerprivilegierung zu bekommen, die wirklich Spaß macht. Also den ermäßigten Steuersatz nach 34 Absatz 3 StG muss 55 Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft berufsunfähig sein. Ich kann das auch nur einmal im Jahr machen und da finde ich auch,
das ist einmal im Leben, das wäre zu schön, wenn man das jedes Mal tun könnte.
Also, danke, Burkhard, einmal im Leben. Und dann muss steuerlich betrachtet auch die ganze Gegenleistung in einem Jahr erfasst werden. Also die sogenannte Zusammenballung, wenn ich eben Betrieb oder Mitunternehmerschaft verkaufe. Beim Kapitalgesellschaftsanteil, egal ob ich jetzt nun ohne Holding unterwegs bin oder in der Holding, ist es eigentlich egal. Ich bekomme, also wenn ich sozusagen als natürliche Person beteiligt bin, immer das Teileinkünfteverfahren, wenn ich wesentlich beteiligt bin, also mehr als 1%. Oder in der Holding auch immer die 1,5%, selbst wenn ich in Scheiben verkaufe oder die Gegenleistungen in mehreren Chargen über mehrere Jahre bekomme, vielleicht im Earnout, ich bin da immer in der steuerlichen Begünstigung. Also das ist durchaus ein Argument generell für die Kapitalgesellschaft, aber eben auch für eine Holding-Konstruktion.
Also wir halten fest, die erste Konstellation, wo die Holding GmbH tatsächlich Sinn machen kann, ist die Konstellation, dass kurz- oder mittelfristig gegründete Unternehmen veräußert werden. Und da kann es wirklich Sinn machen. Jetzt ist das Ganze ja nie ohne Risiko. Was haben wir typischerweise in der Konstellation, die wir gerade beleuchtet haben, für Risiken? Mir fallen zwei ein. Das eine ist, wenn das mobile Menschen sind, die international umherziehen möchten, haben wir das Problem der Wegzugssteuer, wenn wir in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft organisiert sind, egal ob im Holdingmodell oder ohne Holdingmodell. Und das zweite Problem, gerade im mittelständischen Bereich, ist häufig auch die Betriebsaufspaltung. Markus, sag mal was zur Wegzugssteuer. Warum ist das ein Problem? Warum kann unsere Unternehmerin, unser Unternehmer dann eben im nächsten Jahr nicht mehr steuerproblemlos nach Frankreich verziehen?
Also wir machen ja hier bei Streckmark Schwedthelm auch ganz viel Steuerbeachtungsrecht und das ist so einer unserer, ich hätte beinahe gesagt, Brot- und Butterfälle, aber leider im Negativen, dass der Unternehmer, der vielleicht vor einem Wegzug ins Ausland mit seinem steuerlichen Berater keine Rücksprache hält, weil das Thema schlicht auch nicht auf dem Tableau hat, einfach wegzieht, obwohl er Anteile an einer Kapitalgesellschaft hat und damit eben die stillen Reserven, die in dieser Beteiligung ruhen, entstrickt. Und dem ASTG ist dann auch völlig egal im Grundsatz, ob ich in ein Drittland ziehe oder in ein EWR-Land oder in ein EU-Land. Im Grundsatz gelten dann alle stillen Reserven in dieser Gesellschaft als steuerpflichtig. Ich kann dann über 7 Jahre eine Stundung beantragen. Wenn ich dann in dem Zeitraum wieder zurückkomme, kann es vielleicht auch nochmal verlängern. Ja, aber grundsätzlich ist erstmal, ich sage nicht, das Kind in den Brunnen gefallen, aber die Sache mit erheblichem Mehraufwand und auch finanziellen Risiken behaftet. Und viele der Unternehmer wissen das überhaupt nicht und wissen vor allen Dingen nicht, dass man, wenn es frühzeitig geplant hätte, möglicherweise auch noch einen Wegzugsblocker hätte drüber stülpen können oder sich hätte anders aufstellen können.
Ja, also wir halten fest, ein Risiko ist, wenn man in der Kapitalgesellschaft oder auch in der Holding-Konstruktion aus 2 Kapitalgesellschaften organisiert ist, dann ist man eben nicht mehr unter steuerlichen Gesichtspunkten frei, ins Ausland zu verziehen. Die stillen Reserven werden versteuert, anders als früher, dann auch nicht erst in dem Zeitpunkt, wenn aus dem Ausland heraus verkauft wird, sondern den einzigen Vorteil, wenn man das so nennen möchte, oder die einzige Abschwächung dieser doch drastischen steuerlichen Sanktion ist eben, dass man es über 7 Jahre verteilen kann. Aber es wird gezahlt, es sei denn, man kommt innerhalb gewisser Frist wieder zurück. Das muss man mitberaten, wenn man zu einer Kapitalgesellschaft berät, wenn man zu einem Holding-Modell rät. Ja, das Zweite, was ich kurz erwähnt habe, ist die Betriebsaufspaltung, ja auch ein Klassiker, sowohl in unseren Steuerstreitfällen als auch in vielen Steuerberaterhaftungsfällen. Ich wage mal zu prognostizieren oder zu schätzen, dass in den Steuerberaterhaftungsfällen von Kolleginnen und Kollegen, die wir in den letzten Jahren auf den Tisch hatten, bestimmt 30% mit der Betriebsaufspaltung zu tun hatten. Warum ist das ein Risiko, worüber man aufklären muss?
Ja, weil auch da die Mandanten, die nicht beraten sind, überhaupt gar kein Gefahrenbewusstsein haben. Aus dem Umstand, die Holding, die hat ja kein operatives Geschäft, das bestimmte Räumlichkeiten erfordert. Also sitzt diese Holding häufig, wenn nicht gar in den kleinen Fällen überwiegend, im Einfamilienhaus oder in der Wohnung des Mehrheitsgesellschafters und muss ja auch eine Anschrift unterhalten, hat da einen Briefkasten, im Handelsregister ist auch eingetragen. Deshalb insofern auch leicht nachzuvollziehen für die Finanzverwaltung. Und ja, dann brauche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich nicht zu erklären, dass da eben konkrete und sehr durchgreifende Anhaltspunkte für die Annahme einer Betriebsausspaltung da sind, sachliche personelle Verflechtung. Es wird eben eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen, also zum Beispiel das Arbeitszimmer, was für die Holding benutzt wird. Das ist übrigens auch eine große Fehlvorstellung, gar nicht Voraussetzung, dass diese Immobilie im Eigentum des Mehrheits- oder Alleingesellschafters steht. Es reicht, dass er beispielsweise als Mieter da den Zugriff drauf hat und dann entweder entgeltlich oder unentgeltlich, häufig ja sogar ohne jeden Mietvertrag, diesen Raum seiner Holding zur Verfügung stellt. Dann haben wir eben die sachliche Verflechtung in der Regel. Und die personelle Verflechtung heißt ja nur, dass ich auf beide Sphären, also etwas vereinfacht ausgedrückt Raum wie hier Holding GmbH, eben, dass ich da meinen Willen maßgeblich durchsetzen kann. Das wird dann auch eher unproblematisch, jedenfalls aus Sicht eines Finanzbeamten, erfüllt sein. Und dann habe ich eben beides steuerverstrickt, denn die anteilige Immobilie, das ist häufig nicht so schlimm, aber vor allen Dingen eben den ganzen Wert der Anteile an der Holdinggesellschaft. Und wenn ich dann eben kein Gefahrenbewusstsein habe und durch Umzug oder wie auch immer sachliche und oder personelle Verflechtung beende, ja, dann muss ich einmal komplett den Firmenwert versteuern, ohne Geld dafür bekommen zu haben. Ich habe ja nicht verkauft. Das kann zum Teil auch existenzrelevant sein.
Ich mache noch ein kleines Beispiel, in dem ich mal oder bezüglich dessen ich mal schätzen möchte, 90% oder 95% dieser Konstellationen sind in der Praxis nicht erkannt, nämlich unsere junge Startup-Unternehmerin oder unser junger Startup-Unternehmer hat die Idee und heute sind viele schlechte und gute Ideen internetbasiert, also das, was in der Regel jedes in den letzten Jahren und gegenwärtig gegründete Unternehmen hat, ist eine Homepage und eine Internetdomain. Und nachdem man die Idee hat, sichert man sich die Internetdomain und dann wird überlegt, ja, in welcher Rechtsform organisiere ich mich denn eigentlich? Und dann wird die GmbH gegründet. Und die GmbH nutzt natürlich diese Internetdomain und ich habe noch keinen Fall gesehen, in dem diese Internetdomain dann auf die GmbH übertragen worden wäre. Die wird unentgeltlich genutzt, da gibt es keinen Vertrag, da gibt es kein Entgelt. Aber natürlich ist das eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage für fast alle Unternehmen heutzutage, diese Internetdomain. Die wird von der Gesellschafterin oder dem Gesellschafter gehalten. Die GmbH nutzt das unentgeltlich, faktisch. Und auch dadurch wird eine Betriebsaufspaltung begründet. Und das Problem, du hast es eben schon erwähnt, ist eben, wenn diese Voraussetzung der Betriebsaufspaltung, personelle Verflechtung und sachliche Verflechtung aus welchem Grund auch immer unbeabsichtigt wegfallen, dann kommt es zur Besteuerung der stillen Reserven, in meinem kleinen Beispielsfall dann in der Internetdomain und in den Anteilen an der Kapitalgesellschaft. Und auch das hast du schon erwähnt, das Liquiditätsproblem, in dem Moment fließt kein Kaufpreis und gleichwohl sind die stillen Reserven zu versteuern. Also auch darauf muss man hinweisen, wenn man Mandantinnen und Mandanten die Kapitalgesellschaft ans Herz legt und gerade bei jungen Startup-Unternehmerinnen und Startup-Unternehmern ist dafür sicherlich für diese beiden Problematiken Wegzug und Betriebsaufspaltung keine Sensibilität. Also vom Grundsatz her halten wir fest, wenn mittel- oder kurzfristig das gegründete Unternehmen veräußert werden soll, dann kann die Holding-Konstruktion wirklich Sinn machen, dann kann sie Vorteile haben, aber leider ist auch im Steuerrecht nichts umsonst und im Steuerrecht gibt es an der einen oder anderen Stelle für Vorteile, die man nutzen möchte, dann eben auch Risiken, die man sich einkauft. Darauf haben wir hingewiesen.
Aber wir arbeiten ja durchaus auch in einer hohen Anzahl gerne und aus guten Gründen mit Holdingmodellen. Insbesondere, ich glaube übrigens, dass das im letzten Podcast auch schon kurz angeklungen ist, für die Immobiliengesellschaft, übrigens auch ein sehr schöner Podcast, gerne mal reinhören, Dreiecksgestaltung, dass man eben sozusagen drei Gesellschaften hat. In der einen betrieblich tätigen Tochter GmbH ist beispielsweise der Handwerksbetrieb oder der Gewerbebetrieb. An dieser GmbH werden über die Holding 100% gehalten. Und daneben gibt es eben noch eine zweite Gesellschaft, zum Beispiel eine Immobiliengesellschaft, die die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in Anspruch nimmt. Und dann kann man, wenn man es gut aufsetzt, eben die Gewinne, die in der Handwerks- oder gewerblichen GmbH anfallen, hochschütten, hat dann nur die 1,5 und 1,6% Steuerbelastung, kann dann reinvestieren in die andere Gesellschaft, wo zum Beispiel neue Immobilie angeschafft wird und kann so eben durch den Steuerstundungseffekt eben sehr schön zwei Zielvorstellungen kombinieren, nämlich einerseits, wie gesagt, diesen Stundungseffekt und zum anderen eben die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in der Immobiliengesellschaft, also nur 15% Körperschaftsteuerbelastung. Und das finde ich auch ganz interessant, Asset Protection kann man so eigentlich ohne die wirklich sozusagen steuerlich noch ungünstigeren Folgen einer klassischen mitunternehmerischen Betriebsausspaltung in Kauf nehmen zu müssen, darstellen. Asset Protection, das heißt, dass man aus dem Haftungsrisiko der gewerblich tätigen GmbH die Immobilien, die dann in der Schwestergesellschaft drin sind, raushält.
Und das können genauso gut Maschinenparks sein, das können auch Patente sein, das können Markenrechte sein, die man eben in der Haftungsmasse der operativ tätigen Gesellschaft nicht haben möchte. Und die Holding oben drüber gestülpt und dies unter Schwestergesellschaften, Schwester-Tochter-Gesellschaften gestaltet, beinhaltet dann eben auch nicht das Problem der Betriebsaufspaltung. Ja, was haben wir sonst noch für Konstellationen, in denen das Sinn machen kann, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir durchaus einen bunten Strauß an unternehmerischen Tätigkeiten haben, den wir verwirklichen möchten, dann kann natürlich die Gründung einer Holdinggesellschaft, die dann je nachdem für die jeweils konkrete Tätigkeit Tochtergesellschaften errichtet, in Form von mehreren Tochterkapitalgesellschaften, diese Aufteilung dieses bunten Blumenstraußes erfolgen und durchaus auch sinnvoll sein. Insbesondere zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass Teilbetrieb 1 jetzt wirklich sehr erfolgreich sich entwickelt und der in der Tochterkapitalgesellschaft 1 organisiert ist, dass die Holdinggesellschaft genau diese Tochterkapitalgesellschaft 1 dann veräußert, Wir haben nicht die komplizierten Abgrenzungsfragen, die wir hätten, wenn ein Teilbetrieb eines Einzelunternehmers veräußert wird, wenn ein Teilbetrieb einer Mitunternehmerschaft veräußert wird, wenn wir es in andere Gesellschaftsformen mit einbringen wollen und den Teilbetrieb abgrenzen müssen. Das ist in der Regel eine Konstellation, wo man gleich die Berufshaftpflichtversicherung anrufen kann, weil das in der Praxis sehr schwierig ist zu gestalten. Diese Abgrenzungsprobleme haben wir eben nicht, wenn wir die Holding GmbH haben, die dann 3, 4 Tochterkapitalgesellschaften hält, in der eben die 4 wirtschaftlich betrachtet Teilbetriebe als eigene Betriebe pro Tochterkapitalgesellschaft organisiert sind. Auch das kann in der Praxis durchaus Sinn machen.
Genau. Um aber wieder auch sozusagen die Aufgabenstellung zu beleuchten bei einer Holding. Sie hat eben administrative, ich möchte nicht sagen Herausforderungen, aber sozusagen Kosten, die sie verursacht. Es müssen Jahresabschlüsse mindestens für 2 Gesellschaften, manchmal eben auch für mehr aufgestellt werden. Man muss überhaupt erstmal in die Holding reinkommen. Ohne Notar geht's nicht, er will bezahlt werden. Wenn Grundstücke schon in den Gesellschaften vorhanden sind, kann es Grunderwerbsteuer kosten. Da muss man sich insbesondere die Ergänzungstatbestände des Grunderwerbsteuergesetzes anschauen. Und das kann eben auch zu sehr, das ist aus meiner Beratungswahrnehmung, auch zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen kommen, wenn die beratenden Personen, das muss man immer ehrlicherweise dazu sagen, von ihrem Vermögenswerten eigentlich zu klein sind, um das wirtschaftlich umzusetzen. Ich erinnere mich an einen Fall, da haben wir eben über eine Holdingskonstruktion eben seinen Gewerbebetrieb in der Tochtergesellschaft verkauft. Er hatte jetzt da eben 1,5 Millionen Euro Gewinn und hatte jetzt vielleicht noch ein sonstiges Vermögen nochmal von 1 Million Euro und wollte jetzt in eine Ferienwohnung investieren. Und hat dann überlegt, ja, wie mache ich das denn? Ja, jetzt musste er sofort wieder alles ausschütten oder jedenfalls einen profunden Anteil. So hatte er sich das gar nicht vorgestellt. Das heißt, dann hat man den ganzen administrativen Aufwand betrieben, um die Konstruktion zu begründen, sie zu unterhalten und hat dann aber gar nicht mitbedacht, dass das nur Spaß macht, wenn wirklich eben wesentliche Teile, die in der Holding angekommen sind, aus der Holding reinvestiert werden, um dann eben dauerhaft von diesem Steuerstundungseffekt zu partizipieren. Denn nur dann macht es eigentlich Sinn.
Ja, und dann kommen ja dann vielleicht auch Fahrwasser, die nicht mehr ganz so seriös sind. Ja. Jedenfalls, wenn man sie zu Ende denkt. Nicht? Dann kommen natürlich Mandantinnen und Mandantinnen auf die Idee, ja, wie komme ich denn steuerfrei an das Geld, welches ja jetzt in der Holding liegt.
Kapitalertragssteuer tut weh.
Natürlich will ich dann die Ausschüttung nicht versteuern, also wird nicht ausgeschüttet, sondern man nimmt sich ein Darlehen aus der Holding GmbH. Und das birgt dann unterschiedliche Risiken. Natürlich einmal müssen Zinsen gezahlt werden, die Zinsen müssen angemessen sein. Aber in den Betriebsprüfungen greifen die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer nicht in erster Linie die Frage der Angemessenheit der Zinsen auf, sondern die möchten auf die Auszahlung des Darlehens ran. Nicht? Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer sehen auch, ach, da finanziert jemand sein privates Leben, ohne darauf Steuern zu bezahlen. Sie oder er vermeiden die Ausschüttung aus der Holding GmbH, indem ein Darlehen vereinbart wird. Und dann wird der Versuch seitens der Finanzverwaltung gestartet, diese Darlehensauszahlung umzuqualifizieren in eine verdeckte Gewinnausschüttung. Das macht uns im Streitfall Spaß, aber das ist ja nicht das, worauf die Mandantinnen und Mandanten aus sind, wenn man es gestaltet. Und ich war mal auf einer sehr netten Geburtstagsparty und auf dieser Geburtstagsparty fragte mich auch eine junge Unternehmerin und sie sagte, ja, ich habe da Geld in einer GmbH liegen, es war noch nicht mal eine Holdingkonstruktion. Und sie sagte, wie komme ich denn da ran, denn ich möchte jetzt dann auch anderweitig investieren. Und habe ich gesagt, ja, dann wird das Geld ausgeschüttet. Ja, aber dann muss ich auch die Ausschüttung versteuern. Ich sage, selbstverständlich muss die Ausschüttung versteuert werden. Hat sie an meiner Fachkompetenz gezweifelt, ob mir denn nichts Besseres einfallen würde. Ich sage, ja, man kann auch an ein Darlehen denken. Ich würde dir aber davon abraten. Sagt sie, wieso das denn? Habe ich das Geld doch steuerfrei aus der Gesellschaft raus? Ich sage, ja, aber die Finanzverwaltung wird versuchen, diese Darlehensauszahlung entweder im Zeitpunkt der Auszahlung bereits oder auch in späteren Jahren, wo es der Gesellschafterin möglicherweise wirtschaftlich nicht mehr so gut geht, der Darlehensrückforderungsanspruch der GmbH nicht mehr werthaltig ist, in die Fahrwasser der verdeckten Gewinnausschüttung zu kommen und dann schlägt die Besteuerung zu, möglicherweise zu einem Zeitpunkt, wo die Liquidität für die Steuern gar nicht mehr da ist. Also das ist ein breitflächig in der Praxis gegebener Rat, wie komme ich denn an das Geld, der GmbH ohne Steuern zu bezahlen, ja, dann vereinbaren wir doch ein Darlehen. Unser Weltbild ist da vielleicht auch ein bisschen verschoben, weil bei uns die Problemfälle landen, aber nicht selten führt das zum echten Problemfall, wenn die Finanzverwaltung dann eben versucht, die Darlehensauszahlung im Auszahlungszeitpunkt bereits oder in späteren Veranlagungszeitraum der Betriebsprüfung, wo vielleicht die wirtschaftliche Potenz der Gesellschafterin und des Gesellschafters nicht mehr da ist, als verdeckte Gewinnausschüttung umzuqualifizieren und dann eben die Ausschüttungsbesteuerung nachzuholen. Also auch das ist nicht praktisch mit Persilverschein versehen, dass man da durch eine Darlehensgestaltung dann wirklich Vorteile sich gestaltet, in Anführungszeichen. Also wenn wir das vielleicht mal zusammenfassen, wie immer im Leben und natürlich auch im steuerlichen Leben hat diese Holding GmbH Vor- und Nachteile. Man muss im Einzelfall eruieren, ob es passt. Man muss über die Voraussetzungen aufklären, beraten, die eben eingehalten werden müssen, damit es sich tatsächlich lohnt, damit es sich als Vorteil wirklich herausstellen kann, eine solche Holding-Konstruktion. Aber dafür ist eben auch eine gute Beratung da und ein erster Ansatz dazu bieten wir auf unserem Speed-Dating-Tag, wo eben die Holding GmbH mit einem Impulsvortrag und dann gegebenenfalls auch in Einzelgesprächen Thema sein wird. Was ist dein Abschlusswort zur Holding GmbH, Markus?
Ja, man darf auf das Geld nicht für die persönliche Lebensführung angewiesen sein, sondern muss es eben lang thesaurieren können. Das ist, wenn es nicht der Fall ist, ist meistens schon ein No-Go aus meiner Sicht. Und man muss sich wie überall im Leben ehrlich machen und seriös planen, wie die Zukunft ist und wie insbesondere ehrlich gerechnet die Administrationskosten sind, die ja nicht ganz unerheblich sind. Und wenn man sich da ehrlich gemacht hat und ehrlich rechnet und es sich nicht schön rechnet, dann kann die Holding sehr wohl, gerade zum Beispiel im Startup-Bereich, sehr, sehr sinnvoll sein.
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie am 3. April 2025 teilnehmen an unserem Speed-Dating-Tag. Wie gesagt, in den Shownotes zum Podcast finden Sie den Link, über den man sich anmelden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank.